Einen schönen guten Morgen. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt gedacht, das wird die leichteste Predigtvorbereitung aller Zeiten, denn etwa genau vor 4 Jahren habe ich hier exakt diese Predigt schon mal gehalten. Und als Daniel mich angefragt hat, habe ich so gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Der Monat ist so ein bisschen voll, da sind ein paar andere Sachen zu tun, aber das kriege ich schon irgendwie rein. Ich habe das ja alles vorbereitet, ich habe das ja alles studiert. Und dann habe ich mir meine Predigt angehört und meine Notizen dazu durchgelesen, festgestellt, dass die Predigt mit den Notizen nicht so viel zu tun hatte. Und dann aber auch irgendwie gedacht, weiß nicht, ob ich das alles so 100% nochmal predigen würde und ob das alles so passt. Und dann habe ich mich wieder auf die Reise begeben und habe nochmal alles durchgelesen, nur um am Schluss wieder zu einem ähnlichen Schluss zu kommen. Trotzdem, eine Sache, die mich dabei bewegt hat und die mir dabei im Kopf rum ist, die jetzt nichts mit der Predigt per se zu tun hat, aber die ich vorne mal ranstellen möchte, ist, jeder, der hier vorne steht und predigt, macht das aus bestem Wissen und Gewissen. Aber es gibt zu jedem Thema jemand anders, der genauso viel Energie rein investiert, vielleicht sogar noch mehr, und zu anderen Schlüssen kommt, Dinge anders betont, Dinge anders auslegt. Daher mein Wunsch und meine Bitte an euch, wenn hier vorne was geredet wird, wenn ich hier was sage, dann nehmt das gerne auf und nehmt das auch ernst, denn ich habe mir wirklich Gedanken dazu gemacht. Aber am Schluss, bitte forscht das selber nach. Bitte schaut selber rein, ob ihr das 100% so mitgehen könnt und ob das mit dem zusammenpasst, was ihr darin lest. Und dann sprecht mich gerne an, diskutiert gerne. Vielleicht auch nächste Woche oder die Woche drauf. Schreibt mir gerne, wenn irgendwas unklar ist. Setzt euch selber mit dem Text auseinander. Der Prediger vorne kann nicht alles für euch übernehmen. Warum ist es mir so aufgefallen? Weil es heute um ein Thema geht, das wirklich zentral ist. Es geht nicht um kleine Nuancen, wo man mal so ein bisschen drüber streiten kann. Keine Ahnung, wer ist denn der Typ, an dem Paulus das gerade schreibt, hinten in seinen Grußworten, sondern hier geht es um den Kern. Es geht ums Evangelium. Und da lohnt es sich, nachzuforschen, und da lohnt es sich, sehr exakt zu sein und das Ganze selber durchzukauen. Wir sind weiterhin im Römerbrief. Und ich hole euch mal so ein bisschen ab, um den Hintergrund hinzubekommen. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom, die er selber noch nie besucht hat, die er auch nicht kannte. Und da er nicht wusste, wie die drauf sind, was sie genau wissen, es gab damals auch keine Bibel, in der schon alles drin stand, deswegen nutzt er diesen Brief, um mal so ganz, ganz breit und grundlegend das Evangelium aufzuzeigen, aufzuschreiben. Und somit haben wir im Römerbrief die grundlegendste und systematischste Abhandlung des Evangeliums, die wir in der Bibel finden können. Und daher ist dieser Römerbrief auch so ein Schatz. Und es lohnt sich auch, da richtig reinzugraben. Aktuell befinden wir uns im ersten Teil, oder im ersten Abschnitt, zumindest meiner Meinung nach. Da geht es so ein bisschen darum, dass wir die Grundlage legen müssen für das Thema Evangelium überhaupt. Evangelium heißt, Jesus Christus ist als Retter auf diese Erde gekommen. Aber damit wir verstehen können, warum wir einen Retter brauchen, müssen wir erstmal schauen, wovor wir gerettet werden müssen, was denn eigentlich das Problem ist. Und so geht es in diesen ersten Kapiteln primär darum, dass der Mensch ein Sünder ist. Wir haben das in dem letzten Abschnitt gesehen, auch im Abschnitt davor. Wir sehen, dass der Mensch als Geschöpf Gottes nicht seinem Schöpfer die Ehre gibt, sondern anderen Dingen. Anderen Wesen, das heißt, dass er die Herrlichkeit Gottes vertauscht hat mit dem Bild von irgendwelchen kriechenden Tieren. Er hat sich einfach Götzen geschaffen, er hat Dinge angebetet, die selbst Geschöpfe sind oder am Schluss sich selbst. Und als Konsequenz daraus lässt uns Gott die Begierden unseres Herzens ausleben. Wir haben gehört, dass Gott zulässt, dass wir unseren Begierden nachgeben, und die Folge daraus sind diese Sünden. Das, was wir allgemein als Sünden bezeichnen, die Konsequenzen, Neid, Streit, sexuelle Unmoral, all diese Dinge, die wir im letzten Kapitel gelesen haben, das ist die Konsequenz aus der eigentlichen Sünde. Und es ist zum gleichen Teil auch schon eine Strafe, denn diese Dinge tun uns nicht gut. Gott lässt also zu, dass das, was in unserem Herzen ist, in unserer Gesinnung ist, dass das Realität wird, dass wir das ausleben können. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Liste geht, aber für mich, wenn ich das auch früher immer gelesen habe, war das so, ja, kein Problem, verstehe ich, alles klar, da brauche ich gar nicht weiter drüber diskutieren. Das klingt richtig. Und wenn wir, keine Ahnung, die Nachrichten anschalten, mal in die Tagesthemen reinschauen, dann werden wir feststellen, ja, das, was da aufgelistet ist, all diese Dinge, die sind allgegenwärtig. Wir sehen das in den Kriegen, die um uns herum herrschen. Wir sehen das in Verbrechen, von denen wir hören. Wir sehen das in Korruption. Und wenn wir dann nach den Nachrichten weiter im Fernseher schauen, dann stellen wir fest, dass unsere ganze Popkultur oder unsere ganze Kultur, in der wir leben, geprägt ist von diesen Dingen. Und das Problem ist nicht mal, dass es dargestellt wird, sondern es wird auch noch gut geheißen. Unsere Kultur, das, was wieder Paulus vorher schreibt, tut diese Dinge nicht nur selbst, sondern sie freut sich daran. Sie findet es gut. Und ihr müsst auch nicht mal in den Fernseher reinschauen, ihr könnt einfach in eure Umgebung schauen. Zu euren Kollegen, zu Leuten an der Uni, in der Schule, in der Familie vielleicht. Und ihr werdet feststellen, Sünde und all diese Dinge, die Paulus dort auflistet, sind allgegenwärtig. Und diese Dinge sind auch wirklich schlecht. Wir sehen, dass es wirklich negative Konsequenzen hat und dass es Leid verursacht und dass Leute darunter leiden. Und so fällt es zumindest mir, ich hoffe euch auch, relativ leicht, das zu verurteilen und zu sagen, ja, das ist nicht gut, das darf so nicht sein. Und das ist richtig und wichtig, aber wir laufen Gefahr, das Wichtigste und das Zentralste in der ganzen Thematik zu verpassen. Und bevor wir da reinstarten, möchte ich noch mit uns beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr, hab Dank für dein Wort, hab Dank für den Morgen, den wir jetzt haben dürfen, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen und dich bitten, dass du sprichst, dass wir was lernen dürfen, dass wir wirklich verstehen dürfen und dass du dort, wo es nötig ist, Umkehr schenkst, dass du uns ansprichst. Herr, wir wollen darauf vertrauen, dass du wirkst durch dein Wort und dass du klar sprichst. Ich würde dich bitten, dass du mich ausrüstest und ausstattest und dass du jeden Einzelnen, der hier ist, ausrüstest und ausstattest und dass jeder hören darf, was er hören muss. Amen. Ich lese uns zu Beginn den Text. Wir sind in Römer 2, die Verse 1 bis 11. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir wollen uns den Text in zwei Punkten anschauen, nämlich einmal, erster Punkt, Gottes Urteil über Selbstgerechtigkeit und der zweite Punkt, Gottes gerechtes Gericht. Wir starten gleich in den ersten Punkt, Gottes Urteil über Selbstgerechtigkeit. Weißt du, dass du ein Sünder bist? Ich lasse das einfach mal so einen kurzen Moment im Raum stehen. Weißt du ernsthaft, dass du ein Sünder bist? Paulus schreibt an Timotheus an der Stelle, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das hat Paulus gesagt. Und wenn ich mich mit Paulus vergleiche, dann weiß ich nicht, ob er da so recht hat. Weil ich doch irgendwie ein größerer Sünder bin. Und trotzdem fällt es mir manchmal schwer zu verstehen, dass ich wirklich ein Sünder bin. Haben wir wirklich im Kern verstanden, dass wir sündig und Sünde sind? Auch hier in der Gemeinde. Auch hier, wenn wir in der Gemeinde aufgewachsen sind. Vielleicht, ich versuche mal so einen Gedankengang aufzuzeichnen. Vielleicht findet ihr euch darin so ein Stück weit wieder. Ja, ich weiß theoretisch, dass ich ein Sünder bin, aber irgendwie, also richtig, ja, weiß ich nicht. Passt doch eigentlich alles. So schlimm bin ich persönlich nicht. Wenn ich die anderen anschaue, um mich herum, da ist schlimm, genau. Da fällt es mir leicht, aufzuzeigen, dass die ein Sünder sind, dass die Probleme haben, dass es schlimm ist. Aber bei mir, eigentlich bin ich im Kern gut. Manchmal läuft es nicht optimal, manchmal ist es schlecht, aber da gibt es eigentlich gute Gründe dafür. Meine Kindheit war schwierig, mein soziales Umfeld drängt mich dazu, der Gruppenzwang, die Hormone. Irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, die Wetterlage ist schuld oder sowas. Am Schluss bin ich im Kern eigentlich gut und wenn ich in mich reinschaue, dann sehe ich ja, irgendwie passe ich, aber manchmal läuft es halt nicht so optimal. Und wir sind in einer Kultur, wir haben einen Zeitgeist um uns herum, der genau dasselbe sagen würde. Der uns die ganze Zeit proklamiert, du bist im Kern gut, du bist gut so, wie du bist. Und das zieht sich nicht nur in der Welt oder durch die Welt, das zieht sich auch in unsere christlichen Kreise hinein. Ihr könnt mal in so eine christliche Buchhandlung gehen und die Buchtitel anschauen und dann werdet ihr feststellen, das sind viele Sachen wie, du bist toll, so wie du bist schön, so wie du bist wertvoll, du bist sonst irgendwas. Und während das alles auf eine Art richtig ist und wichtig ist, verlieren wir dabei den Blick auf das Eigentliche, nämlich, dass wir im Kern zuallererst Sünder sind. Und die Situation wird noch schlimmer oder wird noch zusätzlich verschärft dadurch, wenn man wirklich tatsächlich besser ist. Das ist ein guter Punkt, um auf mich zu sprechen zu kommen. Aus meiner Kindheit heraus bin ich hier in der Gemeinde aufgewachsen, als Ältestenkind. Und das ist quasi so eine Art Heiligung. Man kommt hier herein, man weiß, das ist irgendwie so mein Haus hier. Ich gehöre dazu, ich bin irgendwie was Gutes. Man durchläuft ohnehin die Gemeindelaufbahn und startet mit Kindergottesdienst, hat dann Bibelunterricht, nebenbei Jugend oder Jungschar vorher. Und dann irgendwann hat man alles durchlaufen, man weiß alles. Ich persönlich war hier, ne, hab Musik gemacht, Leute haben genickt und Freunde gesagt, oh, da hat man wieder gemerkt, ne, der ist ein Top-Junge, super. Ich habe mein Leben dann auch diesen Erwartungen, die die Gemeinde an mich hatte, angepasst. Ich habe nicht getrunken, war nicht auf Partys unterwegs, ich habe nicht, eine Freundin nach der anderen gehabt, habe mein Leben von außen betrachtet eigentlich ganz gut geführt. Und dann schleicht sich irgendwann der Gedanke ein, ja, also ich meine, klar, das ist ein Ort für Sünde auch, aber ich bin ja immer schon da, dass die anderen dürfen gern dazukommen, aber bei mir kann Gott ja eigentlich glücklich sein, dass ich dabei bin. Also so ein Typen würde ich wahrscheinlich auch dabei haben wollen. Das hört sich vielleicht, das ist mit Sicherheit ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wenn ich ehrlich gewesen wäre im Moment, hätte ich das wahrscheinlich damals so zugegeben, wenn ich nicht auch gewusst hätte, dass Demut sehr wichtig ist. Der hat vor 4 Jahren auch gezündet, das ist gut, dass es noch funktioniert. Gut. Vielleicht geht es euch gar nicht so. Vielleicht seid ihr aus dem Hintergrund, wo ihr genau wisst, wow, mein Leben war wirklich schlimm, es war wirklich schrecklich. Ich war voller Sünde und ich habe eine echte Änderung in meinem ganzen Leben, meinem Verhalten gesehen. Aber ich glaube, vielen hier geht es so, dass sie aufgewachsen sind in der Gemeinde und dass sie dieses Gefühl von, ich passe und ich bin eigentlich schon besser als die außenrum, dass sie das sehr gut kennen und sehr gut nachvollziehen können. Und das ist nicht nur heute so, das war auch damals so, in die Kultur und in den Zuhörerkreis, in den Paulus damals geschrieben hat. In Rom in der Gemeinde gab es 2 große Gruppen, das waren einmal Juden, die sich dort aufgehalten haben. Juden waren ja per se das Bessere, sie hatten das Gesetz Gottes, sie wussten, wie sie sich zu verhalten hatten. Und es gab Griechen, aber auch Griechen waren nicht Wilde und Barbaren, sondern das waren durchaus auch Leute, die sich Gedanken über sowas wie Sünde gemacht haben, in ihren eigenen Begrifflichkeiten. Aber auch in griechischen Philosophien gab es Ideen und Linien, die gesagt haben, wir müssten uns von all diesen Dingen, die Paulus vorher aufgelistet haben, fernhalten. Die tun uns nicht gut. Es waren Moralisten, Leute, die geglaubt haben, ihr Leben optimieren zu können, indem sie sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Also auch diese Leute würden sagen, ja, was da Paulus da geschrieben hat, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Zum Glück bin ich nicht so. Und es ist richtig und gut zu sagen, dass die Dinge schlimm sind, die dort aufgeschrieben sind. Aber darin liegt auch eine Falle und ein großes Problem. Denn wenn wir nur sehen, dass die anderen ein Sünder sind und Jesus brauchen, werden wir nicht verstehen, warum wir Jesus brauchen. Jesus wird nur so ein kleines Add-on. Wir schauen nochmal in den Text rein. Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Lieber selbstgerechter Jude, lieber selbstgerechter griechischer Moralist, liebes selbstgerechtes Gemeindemitglied. Du hast keine Entschuldigung vor Gott, nur weil du anerkennst, dass Sünde Sünde ist. Diese Sünde und das Problem ist in deinem Leben genauso. Wir wissen aber, als diejenigen, die das Gesetz haben, wir wissen, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welches so etwas verüben. Wir wissen, dass das Gericht kommt. Wir wissen ja, dass es falsch ist. Wir wissen, dass Gott urteilen wird über all diese Dinge. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Glaubst du, dass deine Erkenntnis, dein Wissen, deine Zurückhaltung und Selbstbeherrschung in manchen dieser Dinge wirklich hilft, wenn du eines Tages vor Gott stehst, dich wirklich besser macht? Denn das Problem, und das ist das, was wir letzte Woche angeschaut haben, ist nicht die Auswirkung der Sünde. Es ist nicht das Problem, dass wir uns von einzelnen Sünden fernhalten, dass wir die unterdrücken und wegnehmen. Das Problem ist, dass in unserem Herzen die Begierde da ist, nach diesen Dingen. Es ist unser Wesen, das das Problem ist. Und nur weil wir mit Macht das unterdrücken und verdecken, hilft uns das nicht. Im Kern sind wir genauso. Und wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, dann habe ich vielleicht einzelne Dinge, die andere gemacht haben, nicht gemacht. Aber um ehrlich zu sein, das, was in meinem Leben war, hat nicht zu dem gepasst, was Gott wollte. In den offensichtlichen Dingen, die man nach außen gesehen hat, war ich vielleicht besser oder habe mehr nach dem Gesetz Gottes gelebt. Aber in mir drin sah es nicht anders aus. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, um diesen Unterschied nochmal mitzunehmen. Wenn ich als verheirateter Mann eine andere Frau ansehe und sie begehre, dann gibt es ultimativ zwei Möglichkeiten. Es gibt noch andere, aber wir schauen uns zwei im Kern an. A, ich gebe dieser Begierde nach und es endet eventuell im Ehebruch. Oder B, ich empfinde diese Begierde, sage aber, nein, das mache ich nicht, möchte ich nicht tun. Wenn wir uns diese Situation anschauen, dann würden wir sagen, derjenige, der sich zurückhält, der sich dagegen entscheidet, dieser Begierde nachzugehen, ist besser. Und es ist auch besser auf eine gewisse Art und Weise, denn die Folge der Sünde, der Streit, die Probleme in der Ehe, die Auswirkungen auf Kinder, die bleiben erspart. Aber das Problem beginnt einen Schritt vorher. Und das macht Jesus in der Bergpredigt ganz klar, in Matthäus 5. Da heißt es, da sagt er, wenn du eine Frau als Mann schon anziehst und sie in deinem Herzen begehrst, dann hast du bereits den Ehebruch begangen. Die Sünde fängt nicht dort an, wo wir sie in die Tat umsetzen, sondern die Sünde fängt in unserem Herzen an. Das Problem ist die Begierde, das Wollen. Das Problem ist, dass du in deinem Herzen, in deinem Wesen diese Dinge, die du verurteilst, auf eine gewisse Art und Weise selbst tun möchtest. Dass die Begierde, das Verlangen da ist. Vers 4 in unserem Text. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wir als Gemeinde, Mitglieder, als Leute, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die Juden damals hatten einen Vorteil. Sie wussten, was das Gesetz Gottes ist, und sie wussten, dass sie sich von diesen Dingen fernhalten sollen, denn diese Dinge sind schlecht für ihr Leben. Es ist die Strafe Gottes. Und wenn ich mich davon fernhalte, habe ich was davon. Es ist was Positives. Und das ist Güte und Gnade Gottes. Aber diese Güte und die Gnade Gottes soll nicht dazu dienen, dass wir einen Katalog haben mit Dingen, die wir dann vermeiden, damit wir der Strafe, der Strafe in diesem Moment entgehen, sondern dass wir erkennen, dass wir Buße brauchen. Das Ziel ist nicht Verhaltensänderung, sondern das Ziel ist eine Umkehr im Herzen. Das Ziel ist die Erkenntnis davon, dass ich in meinem Wesen, in meinem Inneren ein Problem habe. Das Gesetz soll Sünde aufdecken. Und ich denke, wenn ihr in euer Leben reinschaut und wenn ihr ehrlich seid, dann tut es das ganz gut. Wenn ihr die Gebote anschaut, vielleicht nicht jedes, aber viele, dann werdet ihr feststellen, in meinem Herzen, in meinen Begierden ist oft ein Kampf dagegen. Wenn da steht, du sollst nicht stehlen, dann habe ich oft dieses Bedürfnis, das vielleicht doch zu tun. Vielleicht nicht im Laden, aber was weiß ich, bei der Steuer, bei der Arbeit, bei sonst was. Wenn da steht, du sollst nicht Ehe brechen, dann wirst du feststellen, ich habe oft die Begierde, es doch in irgendeiner Form zu tun. Da ist irgendetwas in mir drin, das diese Dinge tun möchte. Es ist die Sünde in meinem Wesen. Es ist im Kern, dass ich mich gegen meinen Schöpfer stelle und gegen seine Gebote. Und das Gesetz hilft uns dabei aufzudecken, dass wir tatsächlich diese Sünde in uns haben. Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und statt umzukehren und einzusehen, was wir von Gott bekommen haben und was Gott von uns eigentlich möchte, nutzen wir diese Erkenntnis als Waffe gegen andere, verurteilen andere damit, stellen uns über andere und verkennen, dass es eigentlich im Kern erstmal um uns selbst geht. Und das ist ein riesiges Problem. Das ist keine Kleinigkeit, das ist kein, ja, dumm gelaufen, schade für den anderen. Es geht um deine Ewigkeit. Gott wird am Schluss nicht richten, basierend auf dem Wissen, das du gehabt hast, über sein Gesetz. Er wird auch nicht darüber richten, wie sehr du andere verurteilst, die böse Dinge tun. Er wird auch nicht darüber richten, wie sehr du dich bemüht hast, deine Begierden nicht so auszuleben, dass es offensichtlich ist. Er wird am Schluss gerecht richten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt und ich will nochmal den Text dazu lesen. Der jedem, also Gott, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Eines Tages ist jeder hier tot. Das mag dem einen bewusster sein als dem anderen, aber es wird hier keinen geben, der nicht eines Tages stirbt, sei denn Jesus kommt vorher wieder. Wir alle werden eines Tages vor Gottes Thron stehen müssen und sehen uns konfrontiert mit diesem Richter, der richten wird nach unseren Werken. Und dann ist es egal, ob du ein Jude warst und gewusst hast und das Gesetz Gottes bekommen hast, es ist egal, ob du ein Grieche warst und vielleicht in der Art und Weise, wie du über die Welt nachgedacht hast, erkannt hast, dass manche Dinge nicht richtig sind. Es ist auch egal, ob du in der Gemeinde warst, jeden Sonntag hier warst. Das ist am Schluss egal. Vers 7. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, wird er ewiges Leben geben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Und seht ihr, hier im Kern, in diesem Vers, geht es um die Gesinnung und das Streben. Ne, die Unvergänglichkeit erstreben, die sich danach ausstrecken, die so gerichtet sind. Oder andersrum formuliert, im Negativen, denen, die der Ungerechtigkeit gehorchen, die ihnen der Ungerechtigkeit verpflichtet sind. Und Römer 8 gibt uns da nochmal so einen besseren Einblick ab Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, das heißt, die sündig sind, trachten, streben, strecken sich danach aus, nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Sünde führt dazu, dass wir uns nicht nach Gott ausstrecken können, dass wir gar nicht diese Voraussetzung erfüllen können, die wir in dem Text sehen, dass wir nach der Gerechtigkeit streben. Das können wir nicht tun, denn im Kern sind wir sündig. Unsere sündige Natur strebt immer von Gott weg und da hilft alles moralisches Getue nichts. Es sei denn, wir tun Buße. Es sei denn, wir kehren um, wir lassen uns ein neues Herz geben. Römer 3, Vers 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Seht ihr das? Es ist nicht dein moralisches Leben, es ist nicht dein Bessersein als ein anderer, dein Gehorchen von gewissen Geboten, die du für wichtig erachtest, das am Schluss dazu führen wird, dass du gerecht vor Gott stehst. Es ist der Glaube allein. Paulus schließt, wenn man diesen Gedankengang verfolgt, schließt damit, dass er sagt, wir kommen zum Schluss, es kann keiner gerecht werden vor Gott. Es geht nicht. Aus Werken des Gesetzes, aus eigener Kraft, aus dem, was wir tun, kann keiner vor Gott bestehen. Es gibt keinen Weg, gut genug zu sein vor Gott. Denn es geht nie darum, wie du dich verhältst, wie viele gute Taten du anhäufst, sondern es geht im Kern darum, wer du bist. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Römer 4, Vers 5, ein Kapitel später. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn ich mich auf meine eigenen Werke verlasse, werde ich vor Gott scheitern. Wenn ich mich auf Gott verlasse und auf Gott vertraue, auf das, was er für mich am Kreuz getan hat, dann kann ich vor Gott bestehen. Epheser 2, Vers 8, das ist der letzte Vers, den ich dazu anbringe. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir und unsere guten Werke werden niemals ausreichen, um vor Gott bestehen zu können. Es ist immer Gnade, es ist immer Jesu Opfer und Tod am Kreuz. Und ich mache jetzt ein Fass auf, bewusst, und sage gleich von vornherein, lasst mich ausreden, hört mir zu und versucht es nachzuvollziehen. Denn der Umkehrschluss, den wir jetzt daraus ziehen könnten, wäre zu sagen, Umkehr, okay, das heißt, ich muss gar nichts mehr machen. Ich sitze einfach da und mache mein Leben, lebe mein Leben so, wie ich möchte. Und am Schluss glaube ich an Jesus und dann passt das Ding schon irgendwie. Und das ist nicht so. Und der Epheser-Vers, den ich hier mitgebracht habe, macht das auch deutlich. Vers 10 heißt es, denn wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und das führt uns auch wieder ein bisschen zurück zu unserem Text in Römer 2. Da heißt es, und das schauen wir uns nochmal an, diese Gegenüberstellung, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, gibt Gott ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Wir haben also hier diese zwei Möglichkeiten. Wir streben nach der Gerechtigkeit oder wir gehorchen der Ungerechtigkeit. Also da geht es um unsere Gesinnung und um unser Herz. Und jetzt sagt er in den folgenden zwei Versen nochmal genau das Gleiche, bloß ein bisschen anders. Da heißt es, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Heißt es jetzt, dass wir was tun müssen, um vor Gott gerecht zu werden? Nein, gar nicht. Wir können, und das habe ich, glaube ich, ausführlich dargestellt, wir können nicht gut genug sein, um vor Gott zu bestehen. Aber der Glaube ist immer mit Werken verbunden. Es gibt keinen Glauben ohne Werke. Geht nicht. Jakobus sagt in seinem Brief, der Glaube ohne Werke ist tot. Nur mit Werken ist der Glaube rettend. Heißt das jetzt, dass ich da vorne nur semantische Übungen mache und sage, ihr müsst glauben, aber eigentlich in Wirklichkeit auch tun, weil am Schluss muss ich ja doch was machen. Nee, so ist es nicht. Es geht im Kern um unsere Einstellung. Und unsere Einstellung wird immer einen Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten. Wenn ich in meinem Herzen wirklich Umkehr betrieben habe, wirklich ein neues Herz habe, dann werde ich die alten Dinge nicht mehr tun. Dann werde ich die Werke, die Gott richtet, automatisch vollbringen, denn mein Herz strebt danach. Mein ganzes Wesen, ich als Person, werde mich nach diesen Dingen ausstrecken, automatisch. Wenn das in mir nicht drin ist, wenn ich diese Umkehr nicht habe, dann werde ich mich nach den anderen Dingen ausrichten. Und das ist auch diese Gegenüberstellung, die wir in Römer 2 in diesem Abschnitt ganz gut sehen. Wonach ich strebe, das werde ich am Schluss auch tun. Römer 6 macht das ganz deutlich. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Seht ihr, wie Bekehrung hier geframed wird? Das heißt, von Herzen gehorsam werden. Das ist die Änderung. Das hat damit zu tun, dass ich in meinem Wesen, in meiner Bestrebung wirklich von ganzem Herzen dem nachfolgen möchte, was Gott will. Und die Werke erwachsen automatisch daraus. Und ihr müsst nicht mir glauben, ich habe einen ganzen Haufen Stellen mitgebracht, die wir kurz durchgehen. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 1. Johannes 2. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Rettender Glaube ist mehr als nur irgendwann mal ein Gebet sprechen. Oder theoretisch eher an Jesus als an irgendwelche anderen Götter zu glauben. Oder theologisch versiert zu sein und alles zu wissen. Rettender Glaube heißt, zu wissen, was in deinem Herzen vorgeht, deine Sündhaftigkeit erkannt zu haben und Jesus von Herzen um eine neue Gesinnung zu bitten, um Vergebung und eine neue Gesinnung. Wie sieht es in deinem Leben aus? Das ist ein guter Moment, ein guter Weckruf, sich mal zu prüfen. Wenn ihr solche Verse lest, passt das mit eurem Leben überein? Seht ihr, dass Gott wirkt? Seht ihr, dass ihr in eurer Gesinnung anders seid? Seht ihr, dass ihr auf die guten Dinge oder die guten Werke dahin strebt? Oder ist dem nicht so? Und das ist eine wichtige Frage und das ist essentiell. Denn es gibt, und die Bibel sagt das ganz klar, Jesus selbst sagt es in der Bergpredigt, sagt, Es werden viele Leute zu mir kommen, die werden sagen, Herr, Herr, wir haben doch alles gemacht, wir haben doch das und das getan, wir waren doch so und so. Und dann wird er sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, dass in meinem Leben das gerade nicht so aussieht? Wenn ich feststelle, dass mein Glaube mehr ein leeres Bekenntnis ist? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und als ich sowas zum ersten Mal gehört habe, war mein erster Antrieb zu sagen, ich brauche diese Werke, also muss ich jetzt irgendwo diese Werke hinbekommen. Ich muss schauen, dass mein Leben wieder so aussieht, dass es im Einklang mit dem ist, wovon ich behaupte, dass in mir drin ist. Ich strecke mich nach dem aus, dass ich wieder so bin, so lebe, wie ich es tun soll. Aber das ist genau der falsche Ansatz. Und das wäre genau wieder zu unserem Anfangspunkt zurückzukommen. Ich versuche aus meiner eigenen Fähigkeit heraus zur Rettung zu gelangen. Das wird nicht funktionieren, keine Chance. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, absolut gar nichts. Paulus sagt im ersten Kapitel, dass das Evangelium Kraft ist. Und das Wort, das er da benutzt, ist das, was heute, oder was wir heute, oder was in der Wurzel heute in dem Wort Dynamit steckt. Das ist wirklich eine Veränderung. Und ich habe das letzte Mal bei der Predigt so ein Bild benutzt, das ich dann eigentlich ganz, ganz lustig fand. Wenn ich so eine Stange Dynamit nehme und die in ein Zimmer reinwerfe und die explodiert, dann wird das ganze Zimmer verwüstet sein und Chaos sein. Und wenn ich jemand bin, der mit meinen eigenen Werken gerecht werden möchte und behaupten möchte, dass Jesus in meinem Leben ist, dann bin ich wie jemand, der ohne dieses Dynamit ins Zimmer reingeht und die Bilderrahmen schief hängen und vielleicht einen Stuhl umwerft, damit das Ganze aussieht, als wäre da ein Dynamit, eine Stange hochgegangen, als wäre da eine Bombe explodiert. Aber das ist hohl und leer, das ist nicht ehrlich, das ist nicht das, was es sein soll. Wir brauchen dieses Dynamit, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Jesus in unserem Leben. Der richtige Weg ist also nicht zu schauen, dass mein Leben jetzt wieder in den Werken mit dem übereinstimmt, was Gott von mir fordert, sondern wir müssen zurück zum Weinstock, wir müssen zurück zu Jesus. Wir müssen uns auf Jesus besinnen und ihn bitten, dass er uns diese neue Gesinnung schenkt. Wenn ihr das noch nie getan habt, ist das heute vielleicht ein guter Moment. Schaut auf Jesus. Ich möchte schließen mit ein paar Versen aus 1. Johannes. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt das nicht, dass wir sündlos sind, dass unser Leben perfekt sein muss. Darüber werden wir in Römer 7 und Römer 8 noch viel hören. Das heißt nicht, dass wir von heute auf morgen perfekt sind. Sünde wird in unserem Leben immer da bleiben, solange wir auf dieser Erde wandeln. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns wirklich nach diesen Dingen ausstrecken, dann dürfen wir wissen, dass er uns diese neue Gesinnung schenkt und uns reinigt von der Ungerechtigkeit, dass uns die Sünde vergibt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mir ist wichtig, dass wir heute mit drei Überzeugungen oder drei Wahrheiten aus dieser Predigt herausgehen. Erstens, ich selbst bin ein Sünder. Ich brauche Rettung. Zweitens, diese Rettung besteht nicht darin, dass ich irgendwas tue, dass ich mein Leben anpasse, mich optimiere, dem Gesetz besser gehorche als vorher. Und drittens, ich brauche Jesus, der mich verändert. Jesus ist der Einzige, der die Rettung geben kann, ist der Einzige, der mein Leben auf die richtige Bahn bringen kann, ist der Einzige, der mir ewiges Leben schenken kann. Keine Werke, kein sonst was. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, der die Wurzel von all dem ist, aus dem dann gute Werke erwachsen. Aber nicht, weil wir sie tun müssen, sondern weil wir sie tun wollen. Das Thema ist unheimlich kompliziert und es ist leicht, sich da zu verstricken. Und es ist auch leicht, wenn ich hier vorne stehe, das irgendwie so zu formulieren, dass man es am Schluss mal falsch hört und falsch versteht. Aber bitte, Werke werden euch nicht gerecht machen. Es ist allein Christus.